Heute ist Donnerstag, der 4. Juli 2024. Willkommen zum 35. Mikrogespräch im Mikroökonomen-Podcast. Heute soll es um künstliche und sonstige Intelligenzen gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Marcel Weiß. Hallo Marcel.
Hallo Marco.
Wer bist du und was machst du?
Ich bin Publizist, Analyst und Strategic Advisor, also berate auch Unternehmen zu diesen Themen, bin aber vor allem publizierend tätig und schreibe unter anderem bei mir auf neunetz.com, mache ich ein Briefing. Das ist zum Teil öffentlich, zum Teil für zahlende Mitglieder, also erscheint zweimal die Woche, einmal öffentlich, einmal für Mitglieder. Schreibe als freier Autor für die FAZ zu Strategiethemen, da auch sehr viel über KI-Themen, da in dem Deconomy-Briefing der FAZ. Und ja, mache auch Podcasts, bin unter anderem, mache ich den Exchanges-Podcast für den Onlinehandel mit Jochen Krisch zusammen da auf der Strategieebene und da habe auch noch eigene Podcasts, die ich mache.
Genau, du hast so ein bisschen ähnliches Geschäftsmodell wie wir, ne? Du hast ein Newsletter und ab und zu mal kommt da was Kostenloses raus, ne? Einmal die Woche, glaube ich, sendest du da was raus, sodass man einen kleinen Überblick hat. Also da können sich unsere Hörerinnen und Hörer auch anmelden und das dann lesen. Und wer dann mehr wissen will, muss ein Abo quasi abschließen.
Genau.
Vielleicht fangen wir mal bei der absoluten Basic an. Künstliche Intelligenz, das sagen wir alle mittlerweile so salopp daher. Aber was genau ist denn das eigentlich?
Was genau?
So klar, was kurze genau Antwort, zwei Sätze bitte.
Im Grunde genommen ist es etwas, was man und unter dem Überbegriff Machine Learning zusammenfassen kann. Warum wir jetzt darüber sprechen, ist, dass es vor ein paar Jahren einen Durchbruch bei dem Ansatz gab, wie man diese Dinge bauen kann. Tatsächlich ist das ein Research Paper von Forschenden von Google gewesen, die ein Transformer-Modell, nennt sich das, eine Architektur vorgestellt haben, wie man Machine Learning-Modelle effizienter bauen kann, um Daten auszuwerten. Und dann hat aber Google nichts so richtig damit angestellt. Und dann haben andere damit etwas gemacht, unter anderem OpenAI, die sehr viel Geld von Microsoft eingesammelt haben, weil das sehr rechenintensiv ist. Und dann auf dieser Transformer-Architektur KI-Modelle, sage ich jetzt mal, gebaut haben. Also man hat es KI bezeichnet. Das ist nochmal so eine andere Sache, aber das hat sich da jetzt so etabliert dafür. Und damit sehen wir jetzt eigentlich seit längerer Zeit diese Durchbrüche, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen, weil wir da auf dieser Architektur basierend, die Forschenden damals dann entwickelt haben oder vorgestellt haben, wir jetzt immense Qualitätssprünge sehen, was Chatbots angeht. Und zum Teil auch dann, was so Text zu Bild angeht, so dieses Ganze, sind Diffusion-Modelle, ist wieder nochmal was leicht anderes. Aber da haben wir jetzt gerade diese Durchbrüche, die wir da sehen. Und ja, also wir können da jetzt, es ist die Frage immer, wie tief man einsteigen will bei diesem Thema. Es ist letzten Endes ist es.
Vielleicht vom Grundverständnis her, also wenn ich jetzt sagen würde, die Jungs sammeln einen Haufen Daten und werfen dann einen Algorithmus drüber oder ein Rechenmodell oder was auch immer, um diese Daten dann auszuwerten und mit denen etwas Neues zu kreieren, dann würde ich jetzt nicht so ganz falsch liegen, oder?
Nee, nicht so ganz, aber das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen zu vereinfacht, weil das Wesentliche hier von diesem Thema ist, dass diese Modelle einen selbstlernenden inneren Mechanismus haben und über sehr viele Daten dann diese selbst quasi eine interne Taxonomie aufbauen. Also da gibt es dann verschiedene Begriffe daneben, dass sie über Tokens und so weiter. Also da, ohne zu technisch zu tief einzusteigen, nimmt man sehr, sehr viele Daten und dann lässt man einen selbstlernenden Algorithmus drüber laufen, der dann sozusagen dann selbst lernt. Und das ist die Trainingsphase, in der diese Modelle dann erstellt werden. Und dann hat man so eine riesige Rohmasse. Es gibt dann nochmal einen Feedback-Lernprozess, wo dann Ergebnisse von diesem Modell dann, wo dann ganz viele Menschen da sitzen, vornehmlich in afrikanischen Ländern und dann Daumen hoch oder Daumen runter machen, um das dann nochmal zu verfeinern, zu verbessern, damit dann irgendwann am Ende das rauskommt, was wir dann bei den Chatbots dann heute sehen.
Und die werden dann aber auch weiter beschäftigt, diese Menschen, ne? Also der Lernprozess geht nicht ohne diese Menschen.
Ja, es werden immer weiter neue, besser oder größere Modelle trainiert. Also diese Entwicklung ist ja jetzt nicht abgeschlossen, dass wir sagen, jetzt diese Modelle, die wir jetzt haben, die wurden trainiert und jetzt sind wir fertig, sondern alle sitzen sozusagen an den Nachfolgern der aktuellen Modelle, ob das jetzt OpenAI ist, Anthropic, Microsoft entwickelt jetzt eigene Modelle, AWS entwickelt eigene Modelle, Apple hat auch oder ist auch dabei, eigene Modelle zu entwickeln für Apple Intelligence, Google natürlich auch. Also da findet es immer noch weiter statt, dass da auch weitere Modelle entwickelt werden, mit der Hoffnung natürlich dann, dass man mit dem Lernprozess, das man selbst hatte und mit noch mehr Computing Power, mit noch größeren Datensendern, mit noch mehr Daten hofft, dann zumindest die, die an diesen ganz großen Modellen arbeiten, dann da hoffen, dann qualitativ nochmal bessere Dinge damit rauszubekommen.
Und eine der völlig logischen Sachen, die wir dann auch als mit als erstes gesehen haben, war dann so die Frage, ja stopp mal, woher habt ihr eigentlich die Daten? Könnt ihr das einfach hier so euch mal so rausziehen und weiterverwerten? Oder gibt es da nicht Urheberrechte, die auch für diese Fälle mit zu berücksichtigen sind? Und dann haben wir dann in den letzten Monaten, Jahren auch verschiedene Content-Deals gesehen, wo man dann doch gesehen hat, dass so ein ChatGPT dann halt doch auch mal Geld an New York Times und so weiter abdrücken muss. Ne? Und da geht es ja dann sehr stark auch um die Frage Qualität der Daten, weil man davon ausgeht, dass journalistische Erzeugnisse auch eine entsprechend hohe Qualität in den Datenpool reingeben.
Da gibt es jetzt also sehr viele Aspekte, über die wir da jetzt hier sprechen können. Also zum einen, OpenAI zahlt nicht an New York Times. Die New York Times hat sich entschieden, keinen Deal zu machen und stattdessen ist sie vor Gericht gezogen.
Hey, dann war das jetzt das falsche Beispiel, aber gut.
Naja, aber OpenAI hat ja mit Axel Springer zum Beispiel sehr fast qualitativ das Gleiche. Mit Axel Springer haben sie Deal, sie haben mit Financial Times, Atlantic, Vox, The Verge sind am auch einen Deal. Ich weiß gar nicht, ob wer jetzt noch dann dabei ist, aber sind sicherlich noch mehr. Aber es ist tatsächlich eine interessante Frage, wo ich dich mal fragen würde zum Beispiel, was da deine Position ist. Ob du der Meinung bist, dass das gegen Urheberrecht verstößt oder nicht, was sie da machen, wenn sie jetzt Informationen, Daten, Inhalte, die, sagen wir mal, online stehen, dafür nutzen.
In dem Moment, wo sie damit Geld verdienen, ja.
Warum?
Naja, also das sind ja...
Also was ist die...
Wenn wir jetzt hier etwas... Dieser Podcast hier zum Beispiel, der wird ja erstmal hinter eine Paywall gestellt für 30 Tage und dann wird er frei für die Allgemeinheit geschaltet, meint jetzt aber nicht, dass jeder einfach den Podcast hier nehmen kann und damit machen kann, was er will, sondern da liegt ja ein Copyright drauf. Und dieses Copyright würde ich dann, wenn ich rausfinden würde, dass ChatGPT den Podcast für seine Modelle verwendet, würde ich natürlich auch ziehen und sagen, nö, will ich nicht, außer ihr zahlt mir Geld.
Ich finde ja bei der Frage schon ganz interessant, wenn man den englischsprachigen Begriff benutzt, Urheberrecht im Deutschen, ne, also ist ja noch was anderes. Bei Copyright ist man schon näher dran an dem Thema, worum es geht. Es geht ja ums Kopieren. Ich finde, dass es überhaupt nicht klar ist, ob das tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung ist oder zumindest im Englischsprachigen eine Copyright-Violation, weil ja diese Taten oder diese Inhalte nicht in dem Sinne kopiert werden, sondern es findet ja ein transformativer Prozess statt. Es wird ja dann nicht reproduziert, was dann in den Trainingsset eingeflossen ist, sondern es steht etwas anderes daraus. Und das ist schon nochmal eine andere Situation. Ich kann verstehen, warum Leute, wenn man jetzt zum Beispiel einen eigenen Blog betreibt oder auch im Presseverlag ist, dass man nicht möchte, dass das, was man selbst produziert hat, dass das dann von einem riesigen Konzern, ob das jetzt ein Google ist oder ein Microsoft oder wer auch immer, benutzt wird, um dann ein kommerzielles Produkt daraus zu bauen. Aber ich finde, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, hier zu sagen, ja, hier Urheberrecht, Copyright, weil wir nämlich nicht in eine Situation kommen sollten, in der wir sagen, dass transformativer Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten von dem Urheber genehmigt werden muss oder der Urheberin. Ja, also zum Beispiel, du machst jetzt hier den Podcast Mikroökonom und ich fasse bei mir im Briefing dann eine Episode da zusammen. Das ist transformativ. Das ist genau letztendlich das Gleiche, was auch diese ganzen Chatbots oder die LLM-basierten Dienste machen. Der Unterschied bei denen ist allerdings natürlich, dass sie das auf einem ganz anderen Aggregat machen, ne? auf einem viel größeren Level und da natürlich dann auch globale Produkte bauen.
Du hättest jetzt sagen müssen, das ist doch das, was Focus Online macht, weil das ist ja deren Job. Kostenpflichtige Nachrichten anderer in eigene Texte zu gießen.
Aber das ist ein guter Punkt, ne? Weil das ist ja schon eine journalistische Praktik, die etabliert ist und die ja auch so sein sollte. Ne? Also ein Presseerzeugnis hat Breaking News, hat einen Scoop, schreibt über etwas, dann gehört denen ja nicht die Neuigkeit an sich, sondern der Text oder die Sendung, die sie darum gemacht haben. Und der Inhalt selbst kann natürlich von anderen nacherzählt werden oder darüber geredet werden, weil anders funktioniert ja auch Öffentlichkeit nicht. Ich verstehe, warum einem unwohl dabei ist, wenn ein riesiger globaler Konzern die eigene Arbeit nutzt, nichts dafür zurückgibt und dann ein kommerzielles Produkt baut, das man dann selbst wieder nur benutzen kann, wenn man den Konzern bezahlt. Aber das ist etwas ganz Neues, was wir vorher so noch nicht hatten. Und dafür, wenn das so nicht so sein sollte, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche neue Art von Gesetz wir auf diese neue Situation anwenden. Und da können wir nicht einfach ein bestehendes Copyright, Urheberrecht, was auch immer nehmen und das dann da irgendwie raufpfropfen, weil wir damit uns riesige Probleme schaffen mit genau dem, was ich gerade gesagt habe. Wir können nicht jetzt auf einmal die Position vertreten, dass ein transformativer Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten nicht unter Fair Use fällt oder nicht unter eine Nutzung fällt, die keine Genehmigung braucht.
Bei AI könnte ich jetzt aber auch noch sagen, ich bin da einfach aus ideologischen Gründen dagegen. Ja, weil ich einfach möchte, dass es das gibt, weil ich das nicht mag. Da wird dann die Argumentation irgendwann schwierig. Ne? Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, ja, aber wenn du ein Gespräch führst und der Nachbar das hört, dann kann der das ja auch wiedergeben, auch wenn du das nicht magst. Ja, und so kann man sich so ein bisschen im Kreis drehen. Aber ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Also im Grunde geht es ja dann auch darum, dass wir uns mit den falschen Methoden des Umgangs dann auch ja, weitere technische Entwicklungen selber verwehren.
Ja, die Herausforderung ist ja bei dem Thema, glaube ich, oder beziehungsweise das, womit viele ein Problem haben, ist, dass es einfach ein Automatismus auf einem ganz anderen Level ist. Also es geht ja dann nicht darum, dass dann jetzt irgendeine Journalistin beim Fokus sitzt und dann eine TV-Sendung nacherzählt oder was auch immer, sondern dass da ein Produkt oder Produkte gebaut werden, die möglichst alles, was jemals im Internet veröffentlicht wurde, in einen Topf werfen und dann daraus ein kommerzielles Produkt dann bauen.
Vielleicht so ein bisschen zur Praxis. Was kann man denn heute mit dem ganzen Schmus machen? Also wo sehen wir jetzt schon konkrete Auswirkungen auf unser Leben, Arbeitsleben wie privat? Kann man das überhaupt so eingrenzen oder ist das schon zu umfassend?
Also tatsächlich ist das schon alleine etwas, wo man wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen könnte. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man beobachten kann. Also zum einen bemerken wir ja schon zum Zunahme an automatisierten Spam online zum Beispiel. Was ich ganz interessant finde, ich mache bei der FAZ regelmäßig so einmal im Monat einen Überblick über KI-Forschung. Dann schaue ich mir so an, was gerade so an Papers veröffentlicht wird. Natürlich, um vorn dran zu sein, ist das alles dann immer noch so Preprint, also stehen immer so Peer-Review da noch aus. Aber was ich da interessant finde, ist tatsächlich, dass zum Beispiel in der Medizinforschung unfassbar viel gerade passiert, was diese ganzen neuen Machine Learning-Ansätze angeht. Ob das jetzt konkret auf diese Transformer-Modelle wie GPT-4 und so setzen oder eigene Modelle gebaut werden, um neue Verbindungen zu finden. Also gerade was Pharma angeht.
So eine Ideenerweiterung ergibt, ne? Also alleine kommst du vielleicht auf so 5 Ideen, wie man da jetzt weitermachen könnte. Und das macht 50 draus?
Ja, das auch. Aber was tatsächlich, was ich als Pattern sehe und was natürlich auch naheliegend ist, du sitzt als Forschungsteam an einer Aufgabe und gibt verschiedene Schritte. Ne? Also erstmal, du sammelst sehr viele Daten, die du dann auswerten musst und dann kommen die Schritte alle danach. Und was Machine Learning Modelle, worin die gut sind, ist ein Riesenhaufen an Daten auszuwerten und einzuordnen. Und da habe ich schon oft jetzt gelesen, dass dann Forschende sagen, dass sie dann innerhalb von einer halben Stunde mit dem neuen Modell, das sie dann da eingesetzt haben, eine Datenauswertung machen konnten innerhalb kürzester Zeit, für die sie sonst noch vor 1-2 Jahren oder 3-4-5 Jahren dann mehrere Jahre dafür gebraucht hätten. Also dass du sehr viel schneller dann vorankommst. Also zum Beispiel ein Beispiel ist ja zum Beispiel, dass vor einem Jahr Forschende mit einem konkreten Machine Learning Modell, das sie gebaut haben, bei dem dann verschiedene chemische Verbindungen dann getestet wurden, dass sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf ein vielversprechendes, mögliches neues Antibiotikum gestoßen sind. Das sind so Dinge, die da passieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ganz konkret bei der Nutzung von GPT-4, was zum Beispiel auch da wieder so Datenauswertung, was so Diagnose angeht, was zum Beispiel so Brustkrebs zum Beispiel, wo du das Modell auch nochmal feintunen kannst, also wo du so das Modell nimmst und du sagst, du fokussierst es nochmal auf einen Einsatzzweck, wo du sagst, hier hast du ganz viele Fälle, das ist die Bewertung von Experten, die dann da rausgekommen ist, von Expertinnen, und lerne daraus Patterns, Mustererkennung und wende das dann im Alltag dann mit mir zusammen an. Und da gibt es unzählige Forschungen mittlerweile, dass selbst sehr gute Ärztinnen, wenn sie diese Modelle zusätzlich nutzen, es ihnen hilft, besser zu werden, weil die dann nochmal ganz oft Fälle finden, die man als Expertin übersieht. Das ist so in der Medizin zum Beispiel, also passiert da wirklich gerade enorm viel, was da geht. Das geht dann sogar noch so weit, dass es dann auch schon so Untersuchungen gibt, wie sehr das dann helfen kann im Gespräch zwischen der Patientin und der Ärztin zum Beispiel, dass das da zum Teil auch, da werden dann auch so Blindtests gemacht und dass da haben dann die Patienten, Patientinnen fanden dann das GPT-4 sehr viel einfühlsamer als den Mensch, der ihnen die Diagnose gebracht hat. Also das ist dann auch nochmal ganz interessant. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir von der Medizin auch wegkommen, sehe ich aktuell enorm viel Potenzial was jetzt langsam gehoben wird im Enterprise-Sektor, also ganz konkret im internen Einsatz bei den Unternehmen.
Ich glaube, das musst du ein bisschen erläutern, was du damit meinst. Also mir würde jetzt zum Beispiel noch Saatgut einfallen. Da gibt es auch viele Berichte, dass da die Entwicklung sehr stark von den Modellen profitiert und man da auch gerade in den USA sehr stark voranschreitet. Also überall, wo man so ein bisschen, ja, ist ja was Ähnliches wie Medizin, auch wenn es um was anderes geht, aber ist ja im Grunde auch Forschung. Ne?
Ja.
Aber zum Enterprise-Bereich, Was meinst du damit?
Also ganz konkret, hier aller Formen von interner Arbeit. OpenAI hat jetzt, die bieten jetzt alle auch Enterprise-Produkte an, weil man das intern sehr, sehr gut nutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt im Marketing, muss Texte erstellen, kann das dafür nutzen, dafür sehr viel schneller voranzukommen, statt alles per Hand zu machen. Oder was Recherche angeht, Perplexity ist eine LLM-basierte Suchmaschine, die haben jetzt auch ein Enterprise-Produkt seit kurzer Zeit und die nutze ich seit Ende 22 für die Recherche bei mir und bin da auch zahlender Kunde seit über einem Jahr. Und die haben meine Recherche zum Beispiel extrem produktiver gemacht, weil es einfach eine viel bessere Suche ist.
Zu Perplexity, ich habe das letztens mal getestet und ich habe da mal ein paar Fragen zum Nahostkonflikt gestellt. Also, weil ich so dachte, also wenn das Ding das hinkriegt.
Stresstest.
Ja, es war erstaunlich gut. Da habe ich wirklich gestaunt, wie gut sie das hinkriegen.
Aber das war die kostenlose Variante, ne, die du da getestet hast?
Ja, aber du kannst ja irgendwie 5 Anfragen mit vertiefter Recherche nutzen in der kostenlosen Version. Ich glaube, in der kostenpflichtigen sind es dann 600 irgendwie am Tag oder sowas.
Ja, ja, genau.
Und ich habe es einfach mal ausprobiert mit der Vertiefung und also ich fand es erstaunlich neutral, erstaunlich gut dargestellt und war da wirklich überrascht, weil ich hätte mir das wirklich katastrophal eher vorgestellt. Und den Effekt hat man dann vielleicht auch bei den ersten Malen. Muss aber auch sagen, also da kann man sich sehr unkompliziert so eigene Übersichten dann zusammenstellen, pro contra und so weiter. Also da war ich auch fasziniert, wie weit gerade so dieser Zusammenfassbereich schon gediehen ist.
Das ist tatsächlich, das hat auch für mich einen enormen Sprung in der Produktivität gemacht, wenn ich jetzt, weil ich relativ viel Text produziere, viele Analysen schreibe, da einen Kontext für ein Unternehmen zu finden, Zahlen zu finden. Ich habe da auch schon zum Teil aus öffentlichen Unternehmensunterlagen ein Beispiel, das ich gerne nenne, das war ein PDF, war öffentlich, kann man auch über Google finden, aber das hat mir in der synthetisierten Antwort aus einem, weiß ich nicht, 25-seitigen PDF genau das rausgezogen, was ich gesucht habe, von dem ich nicht wusste, ob da vielleicht die irgendwas dazu machen. Das nimmt einem Arbeit ab. Das heißt aber natürlich dann trotzdem noch an der Stelle, dass man halt immer diese Dinge auch überprüfen muss, ob dann in der synthetisierten Antwort dann auch wirklich das Richtige raus synthetisiert wurde aus den Quellen. Und das kannst du ja bei Perplexity machen, da hast du ja dann die Links dann immer entsprechend als so Fußnoten dann drin. Und das bringt intern schon auch enorm was in Unternehmen, wenn du einfach so eine viel, viel bessere Internetsuche zum Beispiel benutzen kannst. Aber jetzt so OpenAI zum Beispiel, die haben, wenn wir über Enterprise reden, die hatten da jetzt neulich auch als Vorzeigebeispiel, haben sie Moderna vorgestellt, die OpenAI in jedem Bereich benutzen. Also es geht vom Marketing über Entwicklung, Research bis hin zu, ich glaube sogar die Juristinnen setzen das ein. Und die haben, intern kann man ja bei ChatGPT, kann man eigene GPTs bauen. Also das sozusagen, dass man einen fokussierten Chatbot baut, dass man sagt, du bist jetzt Experte da in das und das und machst das und das für mich. Intern haben die Mitarbeitenden bei Moderna 750 eigene GPTs gebaut, die dann im Unternehmen genutzt werden kann, ne? Sodass dann die Marketingabteilung dann einen Marketing-Experten-GPT baut und so weiter. Das ist natürlich dann so ein Vorzeigebeispiel, ne? Da nimmst du natürlich dann so ein Unternehmen, das halt wirklich da tief intern reingeht. Aber das finde ich schon mal ein schönes Beispiel dafür, dass man auch halt da wird, dass man als Unternehmen sagen kann, nee, wir benutzen das nicht, ihr dürft es nicht benutzen. Oder naja, vielleicht die Abteilung darf das ein bisschen nutzen, sondern eher zu sagen, wenn wir es richtig nutzen, wenn wir es top-down auch pushen und die Leute animieren, das zu nutzen, dann ist das für uns eine Möglichkeit, die Produktivität jeder einzelnen Mitarbeitenden enorm zu steigern. Und das ist letztendlich auch was das Management sagt, sodass sie dann mit weniger Mitarbeitern hoffen, sie dann entsprechend mehr erreichen zu können. Und das kann ich mir als jemand, der diese Dienste ja auch benutzt, sehr gut vorstellen. Man muss sich halt erst einmal in diese ganzen Möglichkeiten erstmal so ein bisschen reinfuchsen und ein Gefühl dafür bekommen und überhaupt erstmal wissen, okay, was kann ich denn überhaupt damit machen? Weil so ein Chatbot, so ein Eingabefeld, das sagt ja überhaupt nichts, was du da überhaupt da rausbekommst. Also das ist halt auch sowas, ne? Wir haben hier eine wirklich mächtige Technologie mit viel Potenzial, die sich auch nochmal rasant weiterentwickelt. Aber um es vorsichtig auszudrücken, die Produktentwicklung der Anbieter hinkt dem ein ganz kleines bisschen hinterher.
Achso, du meinst jetzt von ChatGPT zum Beispiel?
Ich meine es grundsätzlich, also das ist ja durch die Bank. Wir haben so eine ganz mächtige Technologie und wir benutzen die aktuell wie ein Terminal. Chatbots sagen dir nicht, das kannst du mit mir machen und dann kannst du in diese, ja, in diese Richtung gehen. Ja, sondern das
sehr
ist
viel
ja immer
Selbstengagement.
Ne? Da fehlt, ja genau, da fehlt doch das die quasi, ich vergleiche es halt ganz gerne mit den Betriebssystemen, als wir von den Terminals zur grafischen Oberfläche übergegangen sind. Wenn du dich mit dem System auskennst, kannst du alles mit dem Terminal machen und da bist du vielleicht sogar schneller, weil du es einfach schnell eingibst. Aber als eher Casual-Nutzer oder jemand, der nicht eine Programmiererin ist und nicht die Terminal-Begriffe auswendig gelernt hat, ist eine grafische Oberfläche sehr viel besserer Weg zu sehen, oh, was kann ich denn machen, wo liegt irgendetwas, wie komme ich da hin und so weiter. Und das haben wir bei dieser generativen KI zum Teil noch überhaupt nicht. Da fangen wir gerade erst an, so in ganz leichten Schritten. So Anthropic hat das jetzt zum Beispiel so ein bisschen mit so Artifacts, haben sie es genannt, wo du dann auf der einen Seite hast du dann den Chatverlauf, wo du dann deine Dinge ins System eingibst und dann macht es parallel dazu, baut es dir dann sozusagen dann die Ergebnisse, ne, wo du dann so interaktiv dann irgendwas hast zum Beispiel. Und das sind so ganz viele verschiedene Sachen. Also da ist zum Teil auch Perplexity auch ein gutes Beispiel, weil die auch so verschiedene Dinge drin haben, wie du gibst jetzt eine Suche ein und dann schaut erstmal das Perplexity eigene Modell drauf und dann stellt es vielleicht nochmal Nachfragen. Meinst du, diesen Aspekt soll ich ja darauf schauen und so weiter, ne? Wo es dann versucht, auch die Userin dann schon viel besser abzuholen. Und da ist so viel Potenzial aktuell noch einfach auf der UI, auf der UX-Seite. Selbst wenn jetzt die Modelle selbst heute aufhören würden, besser zu werden, wovon ich nicht ausgehe, werden wir locker 10, 15 Jahre damit als Tech-Branche beschäftigt, da immer bessere, interessantere Produkte da oben drauf zu bauen.
Ja, es muss sich jetzt so eine Art Standard entwickeln, der auch in der breiten Masse einen einfachen Zugang schafft zu den Informationen, die dann dahinter liegen, ne? Das ist ja jetzt im Grunde die Aufgabe.
Ja, so ein bisschen zum Teil passiert es ja dann auch an den Stellen, wo dann diese KI nicht mehr das eigenständige Produkt ist, sondern dann eher so ein Feature ist in bestehenden Produkten. Also Adobe zum Beispiel baut ja ganz viele KI-Features in seine Programme ein und dann ist es dann halt zum Teil dann in den Kontextmenüs dann drin, ne? Wo dann halt irgendwas so, was so Generierung von Elementen in einem Bild angeht und so weiter. Und ja, und so Apple und so weiter machen das ja auch, ne? Dass sie dann halt das alles dann zum Teil deinem Betriebssystem dann drin sein wird und das, dann hast du das in deinen Messages, in deiner Mail, in deinem Mailprogramm drin als Option, wenn du das nutzen willst.
Genau, und je einfacher die zugänglich ist, desto mehr wird sie dann am Ende genutzt werden und hebt dann quasi auch den Nutzerstandard, ne, nach oben. Also das ist wie 1999, ne, in Deutschland. Das Internet ist gerade so richtig in Fahrt gekommen. Mhm. Amazon, Google und so weiter, ne, streben nach oben. Und so ein bisschen fühlt sich das schon so an. Einerseits, ja. Auf der anderen Seite sind es irgendwie die gleichen Unternehmen wie damals oftmals. Ne? Also
das stimmt.
Es sind große Konzerne, die massig Geld investieren können und auch müssen an der Stelle. Und du und ich, wir könnten das jetzt nicht einfach mal so nachbauen. Ne?
Nee, nicht so im Detail. Nee. Tatsächlich von der Situation her, das habe ich auch schon oft gedacht, dass das so ein bisschen so der Punkt ist, sowieso 99 oder so. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass wir jetzt aktuell von dem, was die Technologie ermöglicht und von dem, was bis jetzt schon an Potenzial vielleicht gehoben ist oder langsam gehoben wird, ist es aktuell eher so, als hätten wir 1998 und über Nacht wäre das ganze Land mit Glasfaser ausgestattet und wir wüssten noch gar nicht so richtig, was machen wir denn jetzt damit? Brauchen wir das überhaupt? Und was könnte man jetzt auf den schnellen Verbindungen da jetzt vielleicht machen?
Brauchen dringend YouTube jetzt.
Ne? Ja, das muss, genau, aber das ist ja der Punkt, ne? Das muss ja erstmal erfunden werden oder überlegt werden. Und wir haben das ja auch bei Mobile, hatten wir es ja auch. Da kommen die Smartphones, das iPhone und dann Android hinterher. Dann dauert das aber erstmal ein paar Jahre, bis dann Uber kommt oder jetzt alle anderen Plattformen und dann auch so etwas wie Snapchat kommt, alles, was so Mobile First ist oder TikTok und so weiter. Dauert ja dann immer erstmal eine Weile, bis die Möglichkeit von der Technologie dann auch wirklich zu einem Paradigmenwechsel führt bei den eigentlichen Produkten oder Diensten oder Angeboten.
Jetzt haben wir beide über lauter US-Unternehmen geredet. Ne? Mhm. Würdest du denn so einen chinesischen Anbieter nutzen?
Nee, würde ich nicht.
Warum?
Weil das schon, da wäre für mich zumindest persönlich der Punkt, wo ich kein Vertrauen in das Unternehmen hätte, was wirklich mein Input angeht, was meine Daten angeht, was dann damit passiert und ich auf keinen Fall auch unterstützen wollen würde, dass die EU statt von den USA abhängig zu sein, dann bei so einer Technologie dann vielleicht von China abhängig wird, weil die ganzen Punkte, die ich vorhin gemacht habe, ne, was die Bedeutung angeht, was auch die Bedeutung für Enterprise angeht, das geht letzten Endes ja sehr viel weiter als das, was wir heute sehen. Also wir haben ja heute eine sehr starke SaaS-Branche, ne? Also SaaS, Software as a Service. Das heißt, du bezahlst für Software, die auf irgendwelchen Servern und Cloud liegt und nutzt das als ein Abo. Was wir mit KI sehen, wird noch ein Schritt sehr viel weitergehen. Das hat neulich der Box-CEO hat es Outcome as a Service genannt. Und was er damit meint, ist, dass wir die nächste Stufe von diesem Geschäftsmodell erreichen werden mit dieser Technologie. Das heißt, ich als Unternehmen habe ich Dienste zur Auswahl heute und kann sagen, okay, ich habe jetzt 5 Leute in meinem Marketingabteilung sitzen, also kaufe ich jetzt 5 Seats, nennt man das ja immer, für diese Marketing-Suite, für diese Analytics-Suite, wie auch immer. Wenn wir jetzt aber das KI-Thema weiterdenken, dann werden wir an einen Punkt kommen, an dem diese Technologie Outcome, also Ergebnis, zu automatisch oder halbautomatisch oder vollautomatisch erzeugen wird können, was bedeutet, dass man dann den Unternehmen dann, dass es dann nicht mehr nach der Abteilungsgröße geht, was man den Unternehmen dann verkaufen kann, sondern dass man dann mehr den Unternehmen verkaufen kann, hat der Box-CEO dann da gesagt. Ich habe das dann bei mir im
Büro. Ja, die Rechenleistung quasi, ne?
Nee, das geht, also ja, es geht ja noch einen Schritt weiter, ne? Weil du ja letzten Endes dem Unternehmen dann nicht ein Werkzeug verkaufst, das dann die Marketing-Mitarbeiterin dann in die Hand bekommt, sondern du irgendwann perspektivisch dem Unternehmen als KI eine Marketing-Expertin verkaufst oder vielleicht erstmal eine Marketing-Praktikantin, die der Marketing-Abteilung hilft. Aber das geht ja schrittweise dann immer weiter. Und das ist ja letzten Endes dann bei der Wertschöpfung dann der Unterschied, wenn du dann sozusagen, er hat es dann Outcome as a Service genannt und meint dann, okay, dann kann man nicht mehr nur per Seed verkaufen, sondern muss neue Geschäftsmodelle. Und ich habe das bei mir im Briefing dann ein bisschen weiter gedreht noch, weil ich dann davon ausgehe, dass wenn die Technologie auf diesem Level ist, und da haben wir zum Teil sind wir da schon. Du musst halt die Aufgaben nur entsprechend weit runterbrechen in kleine Einzelteile. Dann kommen wir an einen Punkt, an dem es für so ein Unternehmen dann sinnvoller wird, zu sagen, weil es so viel Wertschöpfung dann mitbringt, wir haben eine Machtverschiebung, dass diese Anbieter von dieser Software dann eher prädestiniert sind als Geschäftsmodell, sich am Umsatz zu beteiligen von den Unternehmen, die das dann benutzen oder dann vielleicht auch sogar am Unternehmen selbst zu beteiligen und so weiter. Und das kommt wieder zum China-Thema zurück, weil dieses KI-Thema so zentral in die Wertschöpfung von den Unternehmen reingeht und reingehen wird, dass da eine sehr viel extremere Abhängigkeit entstehen kann von der Wirtschaft, von den Anbietern von solchen Diensten. Wir haben ja heute schon, reden wir in Europa viel darüber, welche Abhängigkeit wir von den US-Unternehmen haben. Wir haben hierzulande, wir haben keine Hyperscaler, wir haben also keine großen Datencenter-Anbieter der Cloud Computing. Wir haben keine großen Plattformen, die Distributionskanäle für uns darstellen. Das ist ja Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, alles Mögliche kommt von außerhalb der EU. Das ist ja erstmal nur die Distribution der Produkte. Bei KI kommen wir dann aber dann in die Wertschöpfung selbst, in die Herstellung der Produkte rein. Und das schafft dann nochmal eine ganz andere Abhängigkeit von wirtschaftlich, also wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und da ist schon die Abhängigkeit zu den USA, finde ich, schon problematisch, also nach außerhalb der EU. Aber jetzt in so eine Richtung Diktatur wie China, das wäre schon ganz schön dystopisch dann.
Zumal man ja da vielleicht auch nicht immer sicherstellen kann, dass die Daten dann im Hause bleiben, ne? Also da auch auf dieser ganz basalen Ebene, die ja jetzt schon ein Problem für viele Unternehmen ist, wenn sie mit China zu tun haben, wird es ja dann eher noch kritischer und schwieriger.
Absolut. Bei den USA hat man schwierige große Konzerne, die aber dann in einem, sage ich mal, für uns einsehbaren, zumindest jetzt noch verlässlichen rechtlichen Rahmen stattfinden, also innerhalb der USA. Das ist ja bei China nicht der Fall. Jedes große Unternehmen in China, da sitzt auch Peking mit in den Hinterzimmern drin, da sitzt auch die Regierung da. Also das ist ja miteinander verwoben, das sollte man sich auch keine Illusionen machen.
Ja, und da wären wir bei dem wunderschönen Thema, die EU ist so ein bisschen Apple, ne? Irgendwie alles verpasst, es gibt kein großes europäisches Unternehmen, was jetzt hier im Bereich AI irgendwie eine große Rolle spielt bei den Modellen. Das heißt, wir haben ja im Grunde gar keine andere Wahl, als die Dienstleistungen dieser US-Unternehmen aktuell in Anspruch zu nehmen. Bei dem, was du beschreibst, werden sie sehr tief in unsere Unternehmen integriert sein dann. Und da, glaube ich, stellen sich schon viele Fragen.
Das ist vorsichtig ausgedrückt, ja, absolut. Stellt sich da, also existenzielle Fragen, würde ich sogar sagen, wenn auf langfristige Sicht. Tatsächlich ein Thema, das mich sehr umtreibt, wo ich viel bei mir im Briefing auf neunetz.com drüber schreibe, aber auch viel für die FAZ, weil da natürlich dann nochmal ein anderes Publikum dann erreicht werden kann mit den Themen. Und witzig, dass du gerade Apple als Sprichwort, also das jetzt noch als Vergleich so noch mit reingebracht hast, weil tatsächlich würde ich sagen, die EU ist nicht Apple, aber Apple ist auch nicht zu spät dran.
Ich lese ja, was du schreibst.
Ah, okay, du hast mir sozusagen die Vorlage geliefert. Ach, sehr schön. Ja, genau. Und ich habe nämlich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie Apple jetzt an dieses Thema herangeht. Und ich finde, dass wir da gute Analogien für die EU auch rausziehen können. Also womit man Apple und die EU vergleichen kann, ist, dass es zwei Entitäten sind, die bei den großen Modellen jetzt nicht zwingend vorne dran sind. Wobei wir natürlich mit Mistral aus Paris, die offene Modelle bauen, schon relativ gut mit dabei sind. Aber was Apple macht als Ansatz, fand ich super clever, weil sie gesagt haben, wir bauen jetzt nicht ein eigenes großes Modell und alles soll mit diesem großen Modell abgedeckt werden und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir qualitativ mit den Besten aufholen, sondern sie haben sich genau angeguckt in ihrem Angebot, in ihrem Betriebssystem, was kann KI da leisten, an welchen Stellen und welche konkreten Einsätze davon können wir selbst abdecken und welche geben wir dann nach außen. Und dann haben sie das quasi so aufgeteilt und haben gesagt, okay, jetzt gibt es hier Dinge, die können wir hier mit einem ganz kleinen Modell, das kann dann lokal auf den iPhones laufen. Dann gibt es hier Sachen, da haben wir ein eigenes Modell gebaut, das in unserer eigenen Cloud läuft. Und alles, was dann davon nicht abgedeckt werden kann, kann dann die Nutzerin nochmal nach außen geben zum ersten Partner OpenAI, wo dann GPT-4o dann drin sein wird. Und das ist als Ansatz sehr clever, weil es zwar immer noch eine Einbindung von einem externen Modell, von einem Anbieter, in dem Sinne OpenAI hat, aber man macht sich nicht zu 100% abhängig. Und das ist letzten Endes etwas, was ich als eine wegweisende Richtung für zum Beispiel die deutsche Industrie oder grundsätzlich die europäische Wirtschaft sehe. Ne? Weil du kannst in jeder Branche, kannst du ja reingehen, kannst dir Gedanken machen, was kannst du hier und da automatisieren oder mit KI nach vorne bringen und da dann einfach auch zu überlegen, nee, wir stellen nicht unser komplettes internes System auf GPT-4o OpenAI um und lassen alles auf den Microsoft-Servern laufen, was ja Irrsinn wäre, strategisch langfristig gedacht, sondern konkret zu sagen, wir gucken uns die Einsatzzwecke an und dann bauen wir spezialisierte Modelle für uns selbst. Da kann man dann zum Beispiel dann so die Mistral-Modelle aus Paris zum Beispiel ranziehen, weil das sehr, sehr gute offene Modelle sind, qualitativ, die dann entsprechend dann auch mit den Lizenzen kommen, sodass man es auch zur Not on-premise, also bei sich selbst betreiben kann und anpassen kann und so weiter. Und gucken dann, wie weit wir mit unseren eigenen Dingen kommen. Und da, wo wir nicht weiterkommen, da binden wir dann die großen US-Modelle ein, aber nur entsprechend punktuell und nur so weit, wie es wirklich notwendig ist. Also das finde ich, ist eine vielversprechende Richtung für Europa als Region, die die Herausforderung hat, dass sie außer Mistral niemanden haben, der wirklich Modelle auf einem Level macht, das global mithalten kann. Und wir haben zusätzlich das Problem, was ich ja vorhin schon sagte, dass wir keine großen Hyperscaler hier haben. Das heißt, wir haben keine Anbieter mit Datencentern, wo viele NVIDIA-GPUs liegen, die man nutzen kann, um Modelle zu trainieren, was du aktuell brauchst, um eben diese mit großen Datensätzen große Modelle bauen zu können.
Ja, du hast halt die Datacenter von Microsoft und Co., die dann auch in der EU liegen müssen, aus diversen rechtlichen Gründen auch. Aber das war es dann halt auch. Ne? Das ist ja auch nichts EU-Eigenes in dem Sinne.
Ja, das stimmt. Und dann hast du ja auch die Herausforderung, dann musst du das ja dann auch die entsprechend viel, also man kann natürlich auch bei denen trainieren, das machen, aber dann fließen die Milliarden dann eben entsprechend dann auch in die USA. Geht natürlich auch. Aber dann ist auch da wieder die Frage, nur weil du vielleicht das Geld hast, um irgendetwas auf Azure oder AWS zu trainieren, heißt das nicht, dass du dann in der Warteliste auch wirklich gleich drankommst. Ne? Also ist auch von den Kapazitäten her, ist das ja auch zum Teil ausgelastet. Und dann wird es natürlich dann auch selbst entsprechend genutzt. Ne? Ob das bei Azure dann OpenAI, AWS intern, wie auch immer ist. Was ja auch der Grund ist, warum Elon Musk zum Beispiel GPUs kauft. Dass du das nicht nur, weil es sehr viel kostet, das über Cloud Computing zu machen, sondern auch, weil es eine Kapazitätenfrage ist, wo du da überhaupt zum Zuge kommen würdest. Und da fehlt uns in Europa, da fehlt uns die digitale Infrastruktur. Da fällt uns jetzt auf die Füße, wie wir die letzten 10, 15 Jahre an ganz vielen Stellen gepennt haben, sowohl was die Wirtschaft angeht, als auch was die Politik, so Industriepolitik, strategisch das irgendwie voranzutreiben, was das angeht. Und da haben wir einfach jetzt nicht die Infrastrukturen, um dann...
Was uns ja jetzt tatsächlich dann in eine Situation bringt, die etwas unbequemer ist als die von Apple. Ne? Also um mal bei meinem Vergleich, den ich da vorhin aufgemacht habe, zu bleiben. Also das, was Apple macht, wäre dann ein Weg, um mit dem Problem umzugehen. Aber das löst natürlich nicht die grundsätzlichen Problematiken, die du jetzt aufgezeichnet hast. Ne? Sondern im Grunde bräuchte es da jetzt auch schon wieder die nächste Investitionsoffensive. Absolut. Wobei dann auf fraglich ist, ob das dann zum gewünschten Ergebnis führen kann.
Das ist ja was mich, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich verrückt werde, wenn ich sehe, welche Milliarden weltweit, also nicht nur in den USA, auch zum Teil also in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in China oder sonst wo, wieder die Milliarden in das Thema investiert werden, weil es extrem viel Potenzial hat. Und hierzulande feiert man sich dann, wenn man dann, wie auch immer, wie viele Millionen man in Aleph Alpha investiert hat, aber es ist nicht viel gewesen.
Waren es nicht 50 aus Deutschland?
Es Man weiß es nicht. Es ist letzten Endes egal, ob es 500 Millionen waren oder weniger. Auch 500 Millionen sind zu wenig gewesen, habe ich damals gesagt. Was will man denn damit reißen? Auf der Ebene kann man nicht auf einem gleichen Level mitspielen oder wirklich sozusagen der Hoffnungskandidat sein gegen einen OpenAI oder Anthropic oder wie auch immer. Ich würde sagen, dieser Modellmix, dieser Ansatz, ist eine Richtung, die sehr vielversprechend für Europa strategisch ist, die auch politisch man sich Gedanken machen sollte, wie man das unterstützen kann. Auch weil das ja auch bedeutet, dass du dann zum Teil kleine spezialisierte Modelle baust, die entsprechend nicht so viel, sowohl bei der Inferenz, also bei der Nutzung, nicht so viel Computing brauchen, aber auch beim Training. Ne? Sodass du halt nicht sagst, okay, du musst jetzt das große Frontiermodell machen, das mit GPT-5 dann mithalten muss oder wie auch immer, sondern kleine spezialisierte Sachen. Und da findet auch keine, finde ich, öffentliche Debatte statt, zumindest sehe ich die nicht, dass man auch wirklich an diesem Cloud Computing Hyperscaling Thema, an der Infrastruktur muss man auch ansetzen. Und da reicht es auch nicht, dass man da vielleicht mal ein bisschen irgendeine Chipfabrik von Intel mit subventioniert, sondern dass man da auch konkret zukunftsorientiert politisch rangehen müsste. Ich habe zum Beispiel, jetzt kam vor ein paar Tagen die News von einem neuen Startup, ein Chip-Startup, Etched heißt das. Die bauen einen Chip, der darauf fokussiert ist, spezialisiert ist, Transformer auszuführen, also die Nutzung von Transformern. Und der ist um ein Vielfaches schneller als die NVIDIA-GPUs, ne, die natürlich nur deswegen so populär sind, weil GPUs parallel viele Operationen ausführen können und das brauchst du dann für diesen Einsatzzweck. Und das kannst du aber nochmal weiter spezialisieren. Da kommst du dann auf so etwas Schnelles dann. Da haben sie 500.000 Tokens in einer Sekunde können die verarbeiten. Das heißt, dieser Chip kann 600 bis 700 Seiten Text in einer Sekunde verarbeiten oder ein Modell, das auf dem Chip läuft. Und es ist speziell designt für GPT, Llama und Claude. Und meine Reaktion darauf war, dass eine europäische KI-Strategie neben diesem modularen Modellansatz, den ich gerade gesagt habe, auch politisch Unternehmen im Zentrum haben sollte, die solche spezialisierten Chips in Europa bauen oder die man dann möglichst schnell hier in Fabriken herstellen sollte oder hierher holen sollte, um das hier aufzubauen, damit man dann hier von der Effizienz her beim Computing zumindest so ein bisschen eine Infrastruktur bekommt, in der das dann stattfinden kann. Ein anderes Beispiel, was ich bei mir im Briefing auch schon drin hatte, dass wir letzten Endes ein Datencenter auch aufbauen sollten, offener als so politisch von der, wie heißt es, habe ich diese Agentur, diese Sprung-Innovationsagentur, wie heißt die? In Deutschland, weißt du das? Dass diese Institution, sage ich mal, so etwas unterstützen sollte, dass sie eine Infrastruktur aufbaut für Computing, für so Hochleistung, zum Beispiel für Training und das dann Startups oder Unternehmen dann vermietet. Also da gibt es zum Teil auch schon, es gibt zum Beispiel VCs in den USA, ein VC in den USA macht das, der hat ein eigenes Datencenter aufgebaut, der das dann als ein Teil seines Investments in Startups nutzt, die dann die GPUs dann damit nutzen können. Das sind letzten Endes auch so Ansätze, über die man dann auch nachdenken muss, auf jeder Ebene der Infrastrukturschaffung und oder dem Aufbau bei diesem KI-Thema.
Also Bundesagentur für Sprung Innovation, Sprint mit D.
Genau.
Vidora, genau. GmbH.
Die meint
ich. Heißt der Laden. Habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Keine Ahnung, was die so treiben. Ob die überhaupt irgendwas treiben. Ja, also zum Thema Chips kann ich noch sagen, eins der größeren Probleme bei den Chips ist, es gibt da recht viele Startups, die wesentlich bessere Chips haben als das, was Nvidia da anzubieten hat. Aber Nvidia schafft es wohl ganz gut, sich da bisher abzusichern, einfach weil sie auch die entsprechende Softwareumgebung zur Verfügung stellen.
Ja.
Die man dann auch dafür braucht, um mit diesen Chips arbeiten zu können. Das ist wohl nicht so ganz so leicht, da dann Umstellungen zu machen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass man dann einfach so einen Nvidia-Chip rausnimmt, einen anderen da reinsteckt und dann läuft die Sache. Ja, also da sind dann auch recht große Login-Hürden zu überwinden.
Genau, und das ist ja das strategische Ziel auch von Nvidia, dass sie mit Software dann graben, um ihre Chips bauen, weil natürlich auch alle großen Tech-Konzerne, auch so Meta und so, arbeiten an eigenen Chips, um sich unabhängig zu machen, um auch nicht entsprechend immer so viel Geld an Nvidia zahlen zu müssen und dann entsprechend auch selbst auch effizienter zu werden. Ja, es gibt auch so Grok zum Beispiel, das ist auch so ein Chip-Unternehmen, also nicht die Musk-KI, sondern ein anderes Grok, die bauen auch Chips. Das waren auch, glaube ich, ehemals, ich glaube, der Gründer hat auch vorher diesen Tensor-Chip bei Google entwickelt, die ja auch eigene KI-Chips schon sehr lange oder Machine-Learning-Chips dann in ihren Datencentern dann einsetzen, auf die sie optimiert sind. Und da wird in den nächsten Jahren auch nochmal einiges kommen. Und das ist ja dann letzten Endes auch wieder so etwas, dass wir da bei diesen spezialisierten Chips, dadurch, dass diese LMs so eine hohe Datenanforderung haben oder so eine Verarbeitungsanforderung, es einen Druck gibt in diese spezialisierten Chips zu bauen, um damit günstiger zu werden im Betrieb und gleichzeitig Geschwindigkeit. Wenn es natürlich schneller ist, kann man nochmal andere Use Cases abdecken, was natürlich dann auf der Hardware-Ebene wiederum in die andere Richtung auch wieder eine Abhängigkeit schafft, weil du dann natürlich dann, wenn du dir Hardware anschaffst, die auf eine bestimmte Modellarchitektur optimiert ist, dann wirst du von dieser Modellarchitektur auch nicht einfach woanders hinwechseln, sondern dann hast du durch dein Investment in die Chips eine Pfadabhängigkeit auch geschaffen.
Also würde der Staat oder die EU als Entität sich diesem Bereich wirklich widmen wollen, müssten sie da schon ganz schön umfassend rangehen. Ne? Also man kann da nicht einfach nur sagen, egal wie viel es jetzt ist, also selbst wenn es Milliarden wären, man schmeißt einfach irgendwo Geld auf irgendeinem Unternehmen, das Chips herstellt, sondern man müsste dann wirklich schon mal drüber nachdenken, was braucht es quasi für ein Ökosystem drumherum, damit das Ganze dann auch quasi sich selbst befördert. Ne? Hm. Und im Grunde ist ja das, was China mit seiner Industriepolitik gemacht hat genau. In den letzten Jahrzehnten und was sie jetzt natürlich auch beim Thema AI schlichtweg weiterführen werden. Sie haben ja ihr eigenes Ökosystem, in dem sie stattfinden. Also ich glaube, da wird es, wenn wir da nichts tun, im Grunde halt am Ende diese zwei großen Blöcke geben. Ne? Und alle anderen werden sich da vielleicht so bei dem einen oder bei dem anderen entscheiden. Also man sieht das ein bisschen in der arabischen Welt. Da haben die USA klar gesagt, also ihr müsst euch halt entscheiden, China oder wir. Und dann haben die Araber gesagt, okay, dann gehen wir erstmal zu den USA, weil die sind technisch führend. Ja, jetzt haben sie ein erstes Investment in ein chinesisches Unternehmen gemacht und da gab es sofort Feedback aus den USA zu der Thematik. Also da wird auch mit richtig harten Bandagen gekämpft. Und ich habe mal so das Gefühl, in Europa nimmt man das überhaupt gar nicht wahr. Ja, das ist dann so, ach, sehr ganz lustig, was die da drüben so alles treiben.
Das ist ja das übliche Problem, ne? Dass man, ich weiß nicht, ob es in ganz Europa so ist, aber in Deutschland tut man sich ja sehr schwer, ins Ausland zu schauen und so ein bisschen so den globalen oder internationalen Blick, den mag man ja in Deutschland nicht so sehr. Aber den Vergleich zu China finde ich sehr passend, weil das ist tatsächlich etwas, was wir hier in Deutschland und in der EU brauchen, und zwar eine wirklich strategische Industriepolitik, hier drauf zu schauen, auch was du gesagt hast, so Ökosystem, ne? Dass du halt dir anschauen musst, was möchtest du hier in der Wirtschaft oder was brauchst du in der europäischen Wirtschaft, damit sie auch gedeihen kann und modern wird oder bleibt, ohne sich abhängig zu machen von Entitäten außerhalb der EU zu sehr und da einfach dann von dann quasi Reverse Engineering dann zurückzugehen. Habeck hatte das ja neulich auch in irgendeiner Talkshow auch gesagt, mit Blick war es da, glaube ich, auf die Solarindustrie, dass wir jetzt in einer Phase sind, in der man nicht einfach den Markt machen lassen kann, sondern dass es konkrete Schlüsselindustrien gibt, auf die man mit einem strategischen Blick draufschauen muss, ob man die Industrie politisch hält. Und das kann halt in der EU jetzt, sage ich mal, nicht nur die Landwirtschaft sein, die man hier unbedingt hochsubventioniert halten will und muss, sondern dass man sich Gedanken macht, was braucht man noch? Und das ist ja genau das, was du gerade angedeutet hast, ne? Was China macht. Die schauen sich ja ganz konkret an, was wollen wir hier strategisch fördern? Wo sollen wir vorankommen? Und jetzt haben sie ja langsam, tragen sie ja die ersten Früchte, ne? Was zum Beispiel Elektromobilität angeht. Das ist ja wirklich von langer Hand vorbereitet, dass sie da vorankommen. Und da haben sie ja auch sehr gut die deutschen Konzerne gut eingebunden in Joint Ventures und in den Transfer von Expertise, bis sie dann irgendwann so weit sind, um auf den globalen Märkten mitspielen zu können. Und das ist, glaube ich, schon oder bin ich überzeugt davon, dass da hier politisch man wirklich sich sagen muss, strategisch, was müssen wir hier machen oder was müssen wir unterstützen auf den verschiedenen Ebenen? Was kann man jetzt machen? Was ist eher mittelfristig, langfristig? Und mittelfristig wäre dann das Chip-Thema. Und kurzfristig ist es jetzt natürlich aktuell, was die Modellentwicklung angeht. Und da halt dann zum Beispiel auch Richtung, auch mit Blick auf Regulierung in Brüssel, genau zu überlegen, ob man irgendeine Regulierung in dem Feld schafft, dass in der EU offene Modelle oder Open-Source-Modelle oder wie auch immer man es nennen will, weil da Lizenzseite ist es auch nochmal unterschiedlich, aber den Ansatz von offenen LLMs zum Beispiel, erschwert man den oder vereinfacht man den? Und wenn man das erschwert, was zum Beispiel Mistral in Paris macht, dann ist es vorbei.
Ja, man könnte ja ganz klar hergehen und genau das als Stärke definieren wollen, dass wir das haben und dann eben auch das fördern, weil das ja ohnehin schon eine Basis bietet. Ne? Das ist dann vielleicht nicht der Idealzustand von großen Konzernen, die man dann schafft, aber so hat man auch was man dem Rest der Welt anbieten kann, ne? Mit den offenen Modellen. Also da gibt es ja verschiedene Strategien, aber ehrlich gesagt, wir reden da jetzt so darüber, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die öffentliche Debatte da in der Hinsicht auch nur ansatzweise so weit ist, wie sie sein müsste. Heißt, wir werden uns da wahrscheinlich in 3-4 Jahren in der Breite dann unterhalten darüber. Ne?
Ja, immer dann, wenn es dann tendenziell schon fast zu spät ist. Ne? Das ist ja das Problem dann auch bei solchen Themen. Ich würde auch gar nicht so sehr sagen, ja, dass wir dann irgendwann dem Rest der Welt was dann auch anbieten können. Das ist natürlich der Fall. Tatsächlich ist es wirklich einfach nur ein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, wir haben hier zum Beispiel hier in Deutschland eine fertigende Industrie, Maschinenbau, Mittelstand. Die brauchen nicht zwingend irgendein großes Sprachmodell, um da Dinge zu verbessern, sondern da kannst du an ganz vielen Stellen mit kleinen, hochspezialisierten KI-Modellen ansetzen, um verschiedene konkrete Dinge bei der Fertigung oder bei der Forschung oder wo auch immer zu verbessern. Diese Hochspezialisierung kommt natürlich dann sehr viel einfacher über eine Basis, die auf einem offenen Lizenz aufsetzt, weil drumherum natürlich dann ein Dienstleister-Ökosystem entstehen kann, dass sich dann das eine sich in die Richtung, das andere in eine andere Richtung hin spezialisiert. Mhm. Das ist so eine Strukturrichtung, in die man bei der europäischen Wirtschaft denken sollte. Und das kann natürlich dann auch über die EU hinaus wachsen. Und tatsächlich habe ich auch schon mal bei mir auch schon darüber geschrieben, dass jetzt auch gerade wir zum ersten Mal, würde ich sagen, seit 20 Jahren oder länger in so einer Position sind, was diese digitale Wirtschaftsentwicklung angeht, dass wir in der EU jetzt eigentlich eine Möglichkeit haben, um uns konkret nicht nur von den USA abzusetzen, sondern etwas zu machen, was den USA strukturell sehr viel schwerer fällt, weil nämlich offene Modelle hier zu entwickeln, wir haben als Wirtschaftsstandort jetzt nicht so viel zu verlieren, wenn jetzt hier proprietäre Modelle nicht geschützt werden. Aber in den USA haben wir die ganzen Konzerne, da haben wir Microsoft, da haben wir OpenAI als First Mover, Anthropic, die auch schon überall entrenched sind und die alle in den USA auch für Regulierung pushen, die, das sagen sie nicht, aber die im Zweifel dafür sorgen wird, dass da nichts mehr nachkommen kann und erst recht nichts, was Open Source oder offen ist. Weißt du, ne? Also alles unter dem Deckmantel von Safety und so weiter, um da einfach den Markt hinter sich zuzumachen. Das sind ja große Konzerne. Also wirklich, da sind ja, gut, Meta macht Open Source, aber von denen abgesehen, Microsoft proprietär mit OpenAI, Anthropic proprietär, die bei unter anderem bei AWS und auch bei Google Cloud, glaube ich, auch mit vertreten sind. Und Google mit seinen Gemini-Modellen ja sowieso auch alles vertikal integriert von oben bis unten. Und die wollen perspektivisch keine Konkurrenz mit offenen Modellen oder anderen Lizenzansätzen, die ihnen vielleicht auch noch das Geschäft kaputt machen. Solche Konzerne mit solchen Interessen haben wir hier nicht. Und da kann man sich oder könnte man sich, wenn man das konstruktiv und zukunftsgerichtet sieht, durchaus absetzen und etwas ganz Eigenes hier aufbauen, das nicht nur, aber auch der europäischen Wirtschaft wirklich helfen kann.
Marcel Weiß, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könntet ihr, wenn ihr diese Folge im freien Feed gehört habt, künftig die Premium-Folgen auch 30 Tage eher hören, indem ihr ein Premium-Abo abschließt oder ein offsetting Gesamtabo der Foreign Times und dem Mikroökonom. Ansonsten könnt ihr noch Kommentare hinterlassen und Ähnliches. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Danke, tschüss.